Er regierte 312 bis 281. Vers 6. Und am Ende von Jahren, die Geschichte sagt uns, es waren 30 Jahre, am Ende also von 30 Jahren, werden sie sich verbünden. Nämlich der ägyptische König, der Ptolemaios II. Mit Antiochos II. Das heißt, hier geht man jetzt ein Stück voraus schon in die Geschichte. Da ist die Rede von einer Heiratspolitik und die Tochter des Königs des Südens wird zum König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zu bewirken, aber sie wird nicht Kraft behalten und er wird nicht bestehen, noch sein Beistand. Nun, die Geschichte habe ich Ihnen schon vorgelesen. Das war damals die Heiratspolitik des Königs des Nordens und des Königs des Südens. Der König des Nordens hat seine Tochter dem König des Südens gegeben und hoffte, die Tochter des Königs des Südens wird zum König des Nordens kommen. Also die Tochter des Königs des Südens, die hieß Berenike, wurde dem Antiochus II. Gegeben. Der hat sich von seiner Frau scheiden lassen, um diese Tochter zu heiraten. Und dann wurde die Frau böse und hat dann ihn vergiftet. Und dann musste die Berenike wieder fliehen. Also es ist nichts draus geworden aus dieser Heiratspolitik. Keine Vereinigung des Reiches. Vers 7. Doch einer von den Schößlingen ihrer Wurzel wird an seiner Stadt aufstehen. Das war ein anderer, der hieß Ptolemäus III., das war der König des Südens, der nächste König des Südens. Und er wird gegen die Heeresmacht kommen, also gegen den König des Nordens, und wird in die Burgfeste des Königs des Nordens eindringen und wird an ihnen handeln, also an den Bewohnern dieser Festungen wird er böse handeln und er wird Macht beweisen. Das war ein Krieg des Ptolemaios III. gegen die Syrer, gegen also Antiochus. Und Vers 8, und auch wird er ihre Götter samt ihren gegossenen Bildern, samt ihren kostbaren Geräten, Silber und Gold wegführen nach Ägypten. Und er wird einige Jahre lang standhalten vor dem König des Nordens. Also hier ist ein Kampf des Südkönigs gegen den Nordkönig. Und es sieht aus, als ob der Südkönig jetzt stärker ist und gewinnt. Aber, Vers 9, und dieser, das war der König des Nordens, wird in das Königreich des Königs des Südens kommen, jedoch in sein Land zurückkehren. Aber seine, des Nordkönigs Söhne, werden sich zum Krieg rüsten und eine große Heeresmenge zusammenbringen. Und diese Heeresmenge wird kommen und überschwemmen und überfluten und wiederkommen. Und sie werden den Krieg weiterführen bis zu seiner Burgfeste. Also da kommen jetzt diese Mächte des Nordkönigs und wollen den Südkönig ganz in die Enge treiben und wollen ihn jetzt sogar seinen Palast wegnehmen. Das war der Antiochus III., der hieß Antiochus der Große. Der hatte eine große Macht und er hat mächtige Siege errungen über den König des Südens. Das war im Jahre 221, 219, 218. Da hat er 72.000 Soldaten erobert, 6.000 Pferde und 102 Elefanten. Und seine Macht wurde immer größer. Vers 11, und der König des Südens wird darüber erbittert sein und wird ausziehen und mit ihm, mit dem König des Nordens, kämpfen. Also jetzt kämpft der Südkönig gegen den Antiochus III. Und er wird eine große Menge aufstellen, aber die Menge wird in dessen Hand gegeben werden. Also er wollte kämpfen, groß mit einer großen Menge, hat verloren. Das war die berühmte Schlacht im Jahre 217. Und dann Kapitel 11, Vers 12, und wie die Menge, also die Heeresmacht des Nordkönigs weggenommen wird, wird dessen Herz sich erheben, der Südkönig wird jetzt stolz, und er wird Zehntausende niederwerfen, aber nicht zur Macht kommen. Vers 13, und der König des Nordens, immer noch Antiochus III., wird wiederkommen und ein Heer aufstellen, größer als die vorige, und gegen Ende der Zeiten, das heißt nach Verlauf von vielen Jahren, wird er mit einem großen Heer und mit großer Ausrüstung kommen. Und da gibt es eine riesengroße Schlacht. In der Geschichte war sie bekannt. Das war ein Angriff im Jahre 200 vor Christus, ein Angriff auf Ägypten, Vers 14. Und in jenen Zeiten werden viele aufstehen gegen den König des Südens, auch gewalttätige Leute deines Volkes. Sogar die Juden haben sich jetzt erhoben gegen die Ägypter. Warum? weil die Ägypter waren die Herren über Israel. Und die Juden haben sich gedacht, jetzt ist die Chance, jetzt können wir uns befreien von der Macht der Ägypter. Und das haben sie dann auch getan. 2 Jahre später kam Israel weg von der Macht der Ägypter, aber sie kamen unter die Macht der Seleukiden. Jetzt waren die Israeliten unter der Herrschaft der Seleukiden. Vers 15, und der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufschütten und befestigte Städte einnehmen, und die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten, selbst sein Kriegsvolk wird nicht die Kraft haben. Also eine große Niederlage der Ägypter, und Antiochus besiegt die Ägypter bei der berühmten Schlacht im Jahre 198 vor Christus. Vers 16, und der gegen ihn Gekommene, der König des Nordens, wird nach seinem Gutdünken handeln, und niemand wird vor ihm bestehen, und im Land der Zierde bleibt er stehen. Dieser König des Nordens, der heißt jetzt Antiochus der Dritte, der kommt ins Land der Zierde. Was ist das Land der Zierde? Israel. Er kommt ins Land der Zierde, dort bleibt er stehen, und Vertilgung ist in seiner Hand. Dieser Seleukidenkönig ging auch gegen Israel vor, und er unterwarf Israel unter seine Macht, sodass Israel jetzt ab jetzt seleukidisch ist, von den Seleukiden beherrscht. Vers 17, und er wird sein Angesicht darauf richten, mit Macht seines ganzen Königreiches zu kommen, und er wird handeln, und er wird ihm die Tochter von den Frauen aus seiner Reihe geben. Es kommt wieder eine Heiratspolitik, aber es funktioniert nicht. Vers 18, und er wird sein Angesicht nach den Inseln und Küstenländern hinwenden und viele einnehmen, aber ein Feldherr wird seinem Hohnlachen ein Ende machen. Also dieser König Antiochus der Dritte, der Vater von Antiochus dem Vierten, dieser König wird immer mächtiger, immer mächtiger, immer mächtiger, aber jetzt kommt ein Feldherr und macht dem ein Ende. Und das war ein römischer. Es war ein römischer Feldherr namens Scipio und hat diese Seleukiden empfindlich geschlagen. Da heißt es hier, aber ein Feldherr wird seinem Hohnlachen ein Ende machen, sein Höhnen wird er ihm heimzahlen. Und dann heißt es, Vers 19, und er wird sein Angesicht nach den Festungen seines eigenen Landes hinwenden, und er wird unterliegen und fallen und nicht mehr gefunden werden. Jetzt musste der Antiochus Geldzahlungen an Rom leisten, und dann ist er durchs Land gezogen und hat sich überall Steuern einnehmen lassen, hat überall die Menschen ausgebeutet, weil er musste viel Geld zahlen. Und da haben die Bürger sich gedacht, so einen König wollen wir nicht, und haben sie ihn getötet. Also das eigene Volk hat den eigenen König getötet. Das war das Ende von Antiochus dem Dritten. Vers 20, und an seiner Stadt wird einer aufstehen, der hieß Seleukus der Vierte. An seiner Stadt wird einer aufstehen, immer noch der König des Nordens, Seleukus der Vierte. Und der wird einen Bedrücker durch die Zier des Königsreiches ziehen lassen. Also dieser neue König, der sagt jetzt, wir brauchen Geld, und er lässt jetzt einen Finanzminister durchs Land ziehen, und der soll überall Geld eintreiben, der kommt dann auch nach Jerusalem und beraubt den jüdischen Tempelschatz. Also, wir lesen weiter. Er wird einen Bedrücker durch die Zierde des Königreiches ziehen lassen, aber in wenigen Tagen wird er, der König des Nordens, zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch durch Krieg. Das war der Seleukus der Vierte, von denen ich Ihnen schon erzählt habe, der vergiftet wurde. Wer ihn vergiftet hat, ist ziemlich wahrscheinlich, das war dieser Heliodorus, der Finanzminister, der sich gedacht hat, das ist die Chance, dass ich die Krone bekomme. Und hat den eigenen König vergiftet, wahrscheinlich auf Anraten des Antiochus des Vierten, der später König werden wird. Das war im Jahr 175 vor Christus. Vers 21. Und an seiner Stadt, also an der Stelle des Seleukus des Vierten, und jetzt müssen Sie gut, jetzt dürfen Sie noch einmal aufpassen. An seiner Stadt, in Vers 21, an der Stelle dieses Seleukus des Vierten wird ein Verächtlicher aufstehen, auf den man nicht die Hoheit des Königtums legt, und der wird unversehens kommen und durch Schmeicheleien sich des Königtums bemächtigen. Wer war das? Sie haben es erraten. Antiochus der Vierte. Das war Antiochus der Vierte, von dem wir die ganze Zeit immer wieder hören. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Jetzt sind wir wieder am Höhepunkt der Geschichte. Es geht immer um diesen Antiochus den Vierten. Jetzt kommt er an die Macht durch Schmeicheleien und durch Listen. Den eigentlichen Nachfolger hat er nach Rom geschickt. Demetrius hieß der, den hat er in die Verbannung geschickt. Den zweiten Nachfolger, der war noch ein Baby, da hat er sich als Onkel ausgegeben, der war ja der Onkel, aber er hat sich als Vormund ausgegeben und gesagt, ich herrsche anstelle des Babys. Und das Baby wurde später umgebracht. So hat er sich die Herrschaft erschlichen und er wurde König. Und um diesen Antiochus geht es jetzt. Und was lesen wir von ihm? Vers 22, und die heranflutenden Streitkräfte werden von ihm überflutet werden und zertrümmert werden, und auch Bundesfürsten, also die Fürsten des israelitischen Bundes, hier ist ein Angriff auf Israel und die Absetzung des hohen Priesters Onias, den hat er abgesetzt und dann danach umbringen lassen. Vers 23, denn seitdem er sich mit ihnen verbündet hat, also mit den Bundesfürsten verbündet hat, wird er Trug üben und wird heranziehen und Macht gewinnen mit wenig Volk. Also den einen hohen Priester hat er abgesetzt, einen anderen hat er eingesetzt, mit dem hat er sich verbündet. Und dann ist er gegen das Volk Israel vorgegangen, um es griechisch zu machen. Wir sind wieder beim Thema. Dieser Antiochus, Vers 24, unversehens wird er in die fruchtbarsten Gegenden der Landschaft eindringen und tun, was weder seine Väter noch die Väter seiner Väter getan haben. Und Raub und Beute und Gut wird er ihnen zerstreuen. Und gegen die Festungen wird er Pläne schmieden. Und das bis eine bestimmte Zeit. Und er wird seine Kraft und seinen Mut gegen den König des Südens aufbieten mit einem großen Heer. Also was wir hier in Vers 24 lesen, ist ein Angriff auf das Volk Israel. Etwas, was, und zwar er hat böse gehandelt dort. Dann Vers 25, er wird seine Kraft und seinen Mut und gegen den König des Südens aufbieten mit einem großen Heer. Das ist eine Schlacht gegen Ägypten wieder einmal. Und der König des Südens wird sich zum Kampf rüsten mit einem großen und überaus starken Heer, aber er wird nicht bestehen, denn man wird Anschläge gegen ihn planen. Also der König des Südens verliert gegen den König des Nordens. Antiochus der Vierte besiegt den Ptolemäus den Sechsten, den ägyptischen König. Vers 26, und die seine Tafelkost essen, werden zerbrechen und sein Heer wird daherfluten und es werden viele Erschlagene fallen. Hier ist die Rede von einer Sabotage gegen den König von Ägypten. Vers 27, und die beiden Könige, der König des Südens und der König des Nordens, ihre Herzen werden auf Bosheit bedacht sein und an einem Tisch werden sie verlogen miteinander reden. Die machen einen Vertrag, so war das in der Geschichte, sie haben einen Vertrag gemacht, einen Friedensvertrag, aber jeder wollte den anderen eigentlich nur übertölpen. Das heißt, keiner hat was Gutes vor gegen den anderen, sie haben nur geheuchelt. Es kommt nicht zu einem Frieden, es wird nicht gelingen, denn noch dehnt sich das Ende oder noch ist das Ende auf die festgesetzte Zeit. Es wird nicht gelingen, es kommt nicht zu einer Einigung, denn Gott hat die Zeit für Antiochus festgesetzt. Wann Antiochus sterben soll, das hat Gott festgesetzt. Das Ende ist noch nicht da. Vers 28, und er, Antiochus der Vierte, wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren, gegen den Heiligen und sein Herz wird gegen den Heiligen Bund gerichtet sein. Was ist hier? Was lesen wir hier? Nun, wir lesen hier, dass dieser Antiochus wieder zurückzieht und auf dem Rückzug geht er gegen den Heiligen Bund vor. Der Heilige Bund ist Israel. Also er geht wieder gegen Israel vor, er schlägt dort einen israelischen Aufstand nieder, plündert wieder den Tempel, zerstört dort die Mauern der Stadt, tötet 80.000 Männer, nimmt 40.000 Gefangene und 40.000 Sklaven. Also er handelt wieder böse gegen das Gottesvolk. Und dann kehrt er in sein Land zurück, in den Norden. Vers 29, und zur festgesetzten Zeit, zu der von Gott festgesetzten Zeit, wird er wiederum gegen den Süden ziehen, aber es wird zuletzt nicht so sein wie im Anfang. Das heißt, diesmal hat er keinen Erfolg gegen die Ägypter. Denn es werden Schiffe von Kittim gegen ihn kommen.